Vorstandsneurotiker. Herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute könnte es durchaus interessant werden, denn wir wollen uns mal die Sendung Markus Lanz angucken, bei der Harald Welzer, Richard David Precht, Amelie Hamann und Robin Alexander zu Gast waren und Markus Lanz selbst natürlich, den ich ja schon länger nicht mehr als Moderator, sondern als zusätzlichen Gast bezeichne. Ja, es geht um das Buch Die vierte Gewalt von Precht und Welzer und die beiden hören wir uns aber gar nicht großartig an. Das habe ich vor kurzem schon mal mit Sarah Wagenknecht gemacht, das machen wir jetzt auch mit Welzer und Precht. Sie werden also kaum zu Wort kommen, nur wenn es nötig ist, um den Kontext zu verstehen. Vielmehr hören wir uns an, was Melanie Amann und Robin Alexander so beizutragen haben zur Rolle der Medien und eben auch zu ihrer persönlichen Rolle. Also, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir direkt mal los und hören mal rein, was da so gesagt wird.
Wir wollen uns nämlich ausnahmsweise mal mit uns selbst beschäftigen. Und der Anlass dafür ist eine Streitschrift von Harald Welzer und Richard David Precht, die sich sehr kritisch mit den deutschen Medien auseinandersetzt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Das ist der Vorwurf, um den es geht, um einen, wie Harald Welzer es ausdrückt, subtilen Mechanismus der Selbstangleichung. Journalisten würden einseitig berichten, Meinungen zensieren, sich mit den Mächtigen gemein machen, den Medien würde kaum noch einer glauben. Zitat Ende. Der Anlass ist der Krieg in der Ukraine, über den Harald Welzer sagt, es werde unfassbar eindimensional berichtet. Und weil konkret zwei der profiliertesten Namen des politischen Journalismus in Deutschland fallen, sind wir sehr gespannt auf ihre Gegenrede, nämlich auf die von Melanie Amann und Robin Alexander. Es geht konkret um einen Auftritt von Frau Amann bei Maybrit Illner. Und im Fall von Robin Alexander spielt ein Berliner Würstchenstand eine entscheidende Rolle.
Nur als Vorbemerkung, die Geschichte mit dem Würstchenstand, die habe ich hier rausgenommen, die ist nicht uninteressant, passte aber nicht so ganz in meine Sendung. Das also nur für den Fall, dass jetzt im Laufe dieser Sendung auf den Würstchenstand gewartet wird.
Kern geht es um die Frage, wie und wann ist es eigentlich passiert, dass, und das zeigen viele aktuelle Umfragen, dass uns offenbar Menschen nicht mehr so richtig vertrauen. Und die Frage, warum haben erstaunlich viele das Gefühl, dass nicht mehr alles berichtet wird. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Es gibt gute...
Ja, und jetzt geht es auch schon los. Es gibt gute Gründe. Das ist ein etwas älteres Zitat, aber mit dem steigt Lanz hier ein. Und das ist auch durchaus in Ordnung. Und hören wir mal rein.
Gründe, den zögernden Bundeskanzler zu unterstützen, ihn nicht permanent unter Druck zu setzen oder als Zauderer zu bezeichnen.
Ja, sicher.
Welzer, ja sicher. Jetzt kommt Amann, Melanie Amann.
Das ist ja jetzt ein ganzer Strauß von Vorwürfen. Also erstmal einen Bundeskanzler, wie soll man sagen, zu kritisieren. Man kann es unter Druck setzen nennen, man kann es auch kritisieren nennen, würde ich jetzt erstmal als unsere Aufgabe verstehen. Wir wurden während der Flüchtlingskrise massiv angegriffen, wir Journalistinnen und Journalisten, dafür, dass wir zu wenig kritisiert haben aus Sicht bestimmter Akteure. Jetzt wird uns vorgeworfen, wir würden zu viel kritisieren und seien zu hart, würden zu sehr drängen. Olaf Scholz ist seit Jahrzehnten in der Politik. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist, glaube ich, das Letzte, was ihm irgendwie Angst macht, die Frage, ob jetzt ein Spiegelleitartikel er wird jetzt nicht einen Spiegelleitartikel lesen und sagen, oh Gott, ich muss jetzt sofort die Panzerhaubitze 2000 aus dem Keller holen, weil...
Ja, das stimmt so natürlich nicht. Natürlich wird Olaf Scholz nicht auf einen Spiegelartikel reagieren. Da hat die Melanie natürlich recht. Aber die Summe macht's. Und die Tatsache, dass sie hier ausführt, dass es ja ihre Aufgabe sei, den Kanzler zu kritisieren, ist schon ziemlich ambitioniert ausgelegt. Denn wir sprechen hier immerhin über, man muss es ja so sagen, Kriegstreiberei. Das ist das, was wir in den Medien erleben. Das wird später auch noch thematisiert und es wird später auch natürlich heftigst kritisiert, weil insbesondere Amann, aber auch Alexander behaupten, es werde und wurde ausgewogen berichtet. Ja, das mal so als Einwurf.
der Spiegel das gerade gefordert hat. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist Aktivismus. Da kommen wir noch mal auf eine andere Ebene. Da geht es ja, das rührt ja sozusagen noch ehrenrühriger, würde ich jetzt mal sagen, für Journalisten, dass wir quasi mit einer eigenen Agenda da reingehen oder weil wir gerne wollen, dass Krieg ist oder weil wir uns irgendwie daran aufgeilen, dass Waffen geliefert werden. Das halte ich für völlig an den Haaren herbeigezogen. Und das ich ist auch die...
Ja, Precht auch, ich nicht, ehrlich gesagt, denn wenn man sich die Berichterstattung der letzten Monate, der letzten inzwischen ja 7 Monate anguckt, will ich Hamann, ich sag mal Hamann, was soll denn das, will ich also Hamann nicht unterstellen, dass sie sich daran aufgeilen würde, aber in der Tendenz ist es ja nun definitiv schon so, dass die Medien, die Qualitätsmedien, etablierten Medien, alten Medien, wie auch immer man sie nennen will, definitiv in der überzeugenden Mehrheit für den Krieg getrommelt haben, für Waffenlieferungen getrommelt haben, für noch mehr Eskalation getrommelt haben, inklusive Lanz übrigens. Und dementsprechend würde ich schon unterscheiden zwischen den Kanzler kritisieren beziehungsweise den Kanzler auffordern zu Handlungen, die der Kriegstreiberei entsprechen und ihr gerecht werden.
Wobei das ja in Ihrem Buch schon so gesagt wird, Herr Precht. Also die Szene, in der ich in der Talkshow bei Maybrit Illner saß, habe ich darauf hingewiesen, dass Herr Scholz bei uns in einem Interview gesagt hat, die Gründe aufgelistet hat, warum er keine schweren Waffen liefern möchte. Und 3 Tage nach Erscheinen dieses Interviews kündigt seine Verteidigungsministerin an, dass er das trotzdem tut. Diesen Widerspruch habe ich aufgemacht und habe gesagt, das ergibt keinen Sinn.
Das ist sogar, wenn das so stimmt, ich habe den Fall jetzt nicht mitgekriegt, aber wenn das so stimmt, ist es natürlich tatsächlich völlig in Ordnung. Absolut. Das Problem ist halt nur, dass, kommen wir später drauf.
Es gibt ja gute Gründe dafür und dagegen. Und wie kommt dieser Sinneswandel zustande?
Ja, gute Gründe dafür und dagegen. Das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es mag, beziehungsweise, ja, man kann darüber diskutieren, ob es gute Gründe dafür oder dagegen gibt. Man muss aber definitiv festhalten, dass die guten Gründe, die dagegen sprechen, definitiv rar und absolute Mangelware in etablierten Medien wie Spiegel, Welt und Co. sind.
Und dann muss ich mir anhören, das sei jetzt kriegstreiberischer Aktivismus. Das ist doch das Problem. Und da würde ich sagen, das
Lass
ist halt ein bisschen holzschnittsartig.
Ja, bei diesem Beispiel bleiben, weil es ein guter Punkt ist. Es ging nämlich um die Frage, dass ein deutscher Bundeskanzler bei Ihnen im Spiegel das gemacht hat, was Harald Welzer auch gerade gemacht hat. Die atomare Apokalypse sozusagen rauszuholen. Das ist das, was gerade auch hier in der Sendung passiert ist.
Vielleicht nur ganz kurz zur Ergänzung, das ist nicht irgendwie rausgeholt worden, sondern das ist ein Fakt, mit dem man sich natürlich auseinandersetzen muss, weil die Gefahr nun mal bestand und immer noch besteht. Also da wird nichts rausgeholt, sondern es wird ein ganz wichtiger Punkt thematisiert.
Und Sie haben das kritisiert und sagten, das sollte er nicht tun. Den Leuten auf diese Art und Weise Angst zu machen, das ist nicht in Ordnung. Meine Frage an Sie, Herr Welzer, ist, was ist daran nicht in Ordnung, das zu kritisieren?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Der Kanzler sollte also der Bevölkerung keine Angst machen, indem er ein Szenario andenkt, das ja nicht unrealistisch und nicht von der Hand zu weisen ist. Und was ist da dann die angemessene Reaktion eines Bundeskanzlers aus Sicht von Hamann? Die Klappe halten, das Ganze völlig verharmlosen oder sagen, dass, weiß ich nicht, Atomwaffen die Luft reinigen oder so, ich weiß es nicht. Also der Bevölkerung keine Angst zu machen, das gelingt am besten, indem man das Szenario eines Atomwaffenschlages, wie auch immer der dann gestaltet ist, mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Und das wiederum tut man am besten, indem man alle Mittel der Diplomatie einsetzt. Ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber für mein Empfinden durchaus wichtig.
Das finde ich so ein bisschen amüsant, dass man sozusagen, man legt so ein Ding vor, das so eine Breitseite ist. Das heißt aber ja nicht, sorgfältig ausgewertete Einzelfälle mit Einzelproblemen ausgewählter Journalisten, sondern das Buch heißt...
Sorgfältig ausgewählte Einzelfälle. Das Buch geht weit darüber hinaus. Aber gut, okay. Letztlich bleibt ja nichts anderes übrig, als sich auf Einzelfälle zu fokussieren, damit halt ein insgesamt harmonisches beziehungsweise ausgewogenes Bild der Massenmedien entsteht.
Vierte Gewalt.
Ja.
Ich habe immer wieder Formulierungen gelesen, die Medienelite sagt einhellig dies oder das. Und das Wort aktivistisch ist selbstverständlich da gefallen in dem Kontext. Und wenn man dann darauf reagiert, dann heißt es, das habe ich bei Ihnen in den letzten Wochen ja oft gelesen, naja, dann wird also das so zurückgenommen und dann heißt es, ja, so, das ist jetzt aus dem Kontext gerissen. Jetzt stehen Sie doch mal dazu, dass Sie eine starke Meinung vertreten wollen. Das ist auch legitim. Wir können ja auch gerne über die streiten, aber jetzt das so abzuräumen und so zurückzurudern.
Starke Meinung in den Mund, die in dieser Form nicht im Buch steht. Das ist nicht seriös.
Ja, da hat er wohl recht, aber gut.
Alexander wollte gerade.
Wir hatten ja jetzt schon über Gefühle und Meinung. Ich schlage mal vor, wir machen noch mal kurz Fakten. Ein Vorwurf des Buches ist, wir plappern der Regierung nach. Wir sind zu nah an der Regierung, wir verstärken das.
Nee, steht nicht im Buch.
Ich mache noch mal den Versuch, einen etwas längeren Text zu sprechen. Und jedem, der das Buch kauft, kann das ja nachlesen, ob da drin steht zum Beispiel, dass ich das Narrativ der Bundesregierung zur Flüchtlingskrise verdoppelt hätte. Oder ob ich das geträumt habe, dass ich das in Ihrem Buch gelesen habe. Aber ich wollte nur feststellen.
Darüber reden wir gleich nochmal.
Ich nehme jetzt Ihre Worte. Wir haben uns mit der Regierung auf ein Narrativ geeinigt. Und der andere Vorwurf ist ja, wir treiben durch Moralisieren die Regierung zu Dingen, die eigentlich gar nicht gut sind.
Was wörtlich, glaube ich, drinsteht, ist, sich mit den Mächtigen gemein machen.
So, also ich glaube, das beide Dinge schließen sich eigentlich denklogisch aus.
Nein, das finde ich tatsächlich eher nicht. Man kann durchaus eine Regierung vor sich hertreiben. Und ich behaupte, das wird seit Monaten auch gemacht. Und kann sich aber trotzdem letztlich im Grunde auch, weil die Regierung so unter Druck gesetzt wird, wie sie unter so Druck gesetzt wird, kann sich dann letztlich mit ihr darauf einigen, dass man jetzt ein Narrativ verfolgt. Also denklogisch schließt sich das nicht aus. Es ist eine Frage der Chronologie und es ist eine Frage der einzelnen Schritte, die gegangen werden und der Kommunikation, wie sie betrieben wird. Es schließt sich definitiv nicht aus.
Also entweder haben wir uns mit Scholz auf was geeinigt oder wir treiben Scholz zu etwas, was er gar nicht will. Jetzt nehmen wir mal den Versuch, nehmen wir mal an, Sie bleiben bei der These, wir treiben Scholz. Ja, Sie sagen ja, die Ukraine stellt Forderungen, wir nehmen das moralisierend auf und tragen das moralisierend vor und zwingen die Regierung. Was war denn die erste Forderung der Ukraine nach der Invasion? Jeder Zuschauer erinnert sich, das war die Flugverbotszone. Mhm. Die Ukraine hatte wahnsinnig Angst, dass die Russen die Lufthoheit haben und dass aus Kiew oder anderen Städten sowas gemacht wird wie Aleppo. Das war das Begehren der Ukraine, auch der ukrainischen Zivilgesellschaft, um Gottes Willen, helft uns, macht eine Flugverbotszone. Und die Bundesregierung und die anderen westlichen Regierungen haben gesagt, das können wir nicht tun, wir sehen eure Not, aber das würde eine direkte Konfrontation mit der NATO auslösen. Und es ist überhaupt nicht wahr, dass die FAZ oder der Spiegel oder die Taz oder wir 10 Leitartikel geschrieben haben, die Flugverbotszone muss.
Also auch
ja, das, ja, aber das ist auch,
es das ist
auch,
halt die Lücke. Es geht ja um Lücken.
Lassen Sie mich doch wenigstens, ich sage auch nichts mehr in den Rest der Sendung, wenn Sie möchten. Aber nur einmal den Gedanken zu Ende führen. Also die These, die Medien verstärken die ukrainische Position und treiben die Bundesregierung dahin. Das stimmt nicht. Die entscheidende erste ukrainische Position, die in Ihrem Buch erstaunlicherweise nicht steht, was ich irre finde, haben die Medien nicht 1:1 kopiert.
Doch, steht im Buch, aber das nur am Rande.
Und in der Panzerfrage ist doch nicht die Frage, wollen wir, oder die Leute, die für Panzer argumentieren, der Spiegel hatte übrigens letzte Woche den gegenteiligen Leitartikel, es ist gut, dass Scholz so handelt, wie er handelt, aber die Leute, die wie Teile meiner Zeitung sagen, wir könnten diese Panzer liefern, die sagen, warum sollen denn ausgerechnet diese Panzer diese Konfrontation auslösen? Also wir sind uns einig, die Konfrontation NATO-Russland muss um jeden Preis verhindert werden.
Das allerdings ist wirklich schon ziemlich dreist. Robin Alexander macht natürlich das Gleiche wie Melanie Amann. Er kramt Beispiele raus von neutralen oder kritischen Artikeln. Die wird es geben, die wird es immer geben. Und das ist auch überhaupt nicht in Frage zu stellen. Natürlich gibt es immer Perlen, auch in den Qualitätsmedien, die einen immer wieder überraschen können, die es aber gibt und die dann auch kritisch sind. Der Punkt ist halt, es sind sehr, sehr wenige. Es sind sehr, sehr, ja, sie sind auch häufig nicht so wahnsinnig gut auffindbar. Es wird damit also nicht wirklich getrommelt, wie es mit anderen tendenziösen Berichten gemacht wird. Also das einfach nur mal, ja.
Wir wollen nur von der Regierung wissen, warum ist es mit diesem Schritt gegeben und mit jenem nicht? Und das ist eine völlig legitime Frage und das ist kein Treiben.
Es geht nicht um den einen oder anderen Leitartikel im Spiegel, sondern es geht darum, wenn man sich die deutsche Presselandschaft anguckt, mit welcher unglaublichen Einhelligkeit eine bestimmte Deutung der Ereignisse und eine bestimmte Form darauf zu reagieren überall zu lesen war. Der Freitag war eine Ausnahme. Gelegentlich gab es ein paar kritische Stimmen, die mal abgedruckt wurden, aber sie haben da ein enormes Übergewicht einer bestimmten Positionierung. Das wird die empirische Medienforschung wird Ihnen das deutlich beweisen.
Die da lautet,
suchen Sie mal die wenigen vereinzelten Ausnahmen von der Regel.
Ich möchte mal einen.
Ich finde das, ich finde das wirklich interessant, dass Robin Alexander hat ja gleich vehement den Kopf geschüttelt. Markus Lanz sieht es natürlich auch nicht so. Ich finde es wirklich erstaunlich. Ich meine, es macht natürlich immer Sinn, sowas empirisch zu untersuchen und mit Zahlen und Statistiken und Daten und so weiter zu belegen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber machen wir uns nichts vor. Man muss schon ziemlich verstrahlt und verblendet sein, wenn man tatsächlich der These widerspricht, dass die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg und zu den Waffenlieferungen in der Summe komplett tendenziös war und komplett pro Krieg und kontra Verhandlungen, friedliche Lösungen ausgerichtet war und ist. Das finde ich wirklich, das ist wirklich bemerkenswert, wirklich.
Schritt zurücktreten, wenn ich darf, und sagen, dass als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, da stehen viele Dinge drin, die viele Leute so denken. Da stehen aber auch viele Dinge drin, die etwas mehr Recherche verdient hätten. Weil sie haben ja nicht systematisch ausgewertet, wie wir über den Krieg berichtet haben. Sondern sie haben berichtet, wie sie wahrnehmen. Sie haben beschrieben, wie sie wahrnehmen, wie wir über den Krieg berichtet haben. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie jetzt in irgendeiner Weise qualitativ oder quantitativ untersucht hätten, wie haben die Medien über diesen Krieg berichtet.
Geht ja noch gar nicht.
So, natürlich geht das. Das dauert halt ein bisschen länger als 2-3 Monate. Ich weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben, das Buch zu schreiben. Aber es ist sozusagen, es ist wie ein geschriebener Podcast, in dem mal sozusagen dargestellt wird, wie die Welt so wahrgenommen wird. Und inhaltlich würde ich sagen, dass die Positionen, die Sie einfordern, das Zögern, das Zweifeln, das von vor Ort recherchieren, das Berichten, die Unsicherheit der Berichterstattung, das wurde umfassend thematisiert.
Wow. Ja, liebe Zuschauer, einfach mal, machen wir es doch einfach mal so. Sie hat ja gesagt, oder sagt sie doch aus dem Bauch heraus, und es geht da um Gefühle, wie jetzt man die Medien wahrnimmt. Dann frage ich jetzt einfach mal, liebe Zuschauer, wie geht's denn euch aus dem Bauch heraus, gefühlsmäßig? Hat es tatsächlich eine so differenzierte Berichterstattung gegeben, wie Melanie Amann hier sie versucht gerade irgendwie zu verkaufen? Was meint ihr?
Sich nicht wie, und was sich auch wieder findet, sind die unterschiedlichen Meinungen. Über die wurde extrem intensiv beim Spiegel, ich war da teilweise selber beteiligt, berichtet. Und auch in allen Qualitätsmedien. Also der Vorwurf, dass abweichende Meinungen nicht stattfinden, ist objektiv falsch.
Ja, den gibt's doch nicht.
Wo man drüber diskutieren kann, was ich eher sehe, ist, haben die Journalisten selber in ihren Kommentierungen mehrheitlich eine Position gehabt oder haben sie eine 50-50 Bandbreite von Positionen gab. Da würde ich sagen, es stimmt, dass es ein Übergewicht einer Meinung gab.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und letztlich schneidet sie sich damit ins eigene Fleisch, denn ein Teil des Problems ist ja tatsächlich, dass im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, auch mit Corona natürlich, mit anderen Themen, Russland, Nawalny und so weiter, also da gibt es viele, viele Themen, bei denen die Medien tatsächlich eigentlich so wirken, als würden sie von morgens bis abends kommentieren. Es steht nur wahnsinnig selten Kommentar über dem Text, den wir gerade lesen. Es wird kommentiert und es wird ganz klar Stellung und Meinung bezogen. Es wird ein eingeschränktes Sichtfeld etabliert. Es werden Forderungen gestellt, die in Richtung Krieg deuten. Und das Ganze wird nicht als Kommentar gekennzeichnet. Dann wäre es ja noch in Ordnung. Sondern es wird uns als Nachricht verkauft. Das ist eben nicht in Ordnung.
Ah, das ist im Journalismus eher selten. Also Ihre Unterstellung, die ja leider in der Verlagsankündigung ja so ein bisschen mit diesem hässlichen nationalsozialistischen Wort der Selbstgleichschaltung umschrieben war. Diese Hypothese halte ich. Muss man aber sagen, das ist ein
Begriff, der im Buch nicht fällt.
Ja, aber wir alle sind hier Buchautoren und wissen, dass uns eine Ankündigung vorgelegt wird als Buchautor und dass man die als Autor freigeben kann. Auch wenn man es nur Selbstangleichung nennt. Da möchte ich nur kurz sagen, es ist so, wir stehen in den Medien, wie sie es ja auch anreißen, sie reißen ja viel an, in einem intensiven Wettbewerb zueinander. Das heißt schon, die Hypothese, dass wir mit einer Geisteshaltung an ein Thema rangehen, wir wollen einander gefallen und nicht aus dem Rahmen fallen. Also Robin Alexander und ich wollten dieselbe Leitartikellinie vertreten. Und damit ich jetzt nicht bei Herrn Alexander in Faschist gerate, weil ich irgendwie die falsche Meinung habe, das ist einfach, das ist nicht nur ehrenrührig, ich muss es nochmal so sagen, sondern es ist auch einfach grotesk falsch.
Ja. Was auch grotesk ist, was ich immer wieder als grotesk empfinde, ist die Tatsache, dass es unglaublich viele Artikel gibt, die in unterschiedlichen Medien, Tagesspiegel, Spiegel, Welt, Zeit, was auch immer, entweder nahezu oder komplett identisch formuliert sind. Also, dass es da jetzt so diesen wahnsinnig großen Anspruch gibt, wir müssen uns jetzt als Spiegel von der Welt abheben bzw. unterscheiden und müssen Dinge formulieren oder Dinge beschreiben, die das komplette Gegenteil oder auf jeden Fall komplett anders sind als das, was die Kollegen gemacht haben, kann ich ehrlich gesagt so überhaupt nicht feststellen. Also, das ist schon ein bisschen Pippi Langstrumpf, was sie hier macht.
Es ist grotesk. Falsch. Sondern es ist ja gerade das wichtigste Argument bei uns in Leitartikelrunden gegen einen Kommentar ist, also Entschuldigung, aber so stand es schon überall. So müssen wir nicht nochmal kommentieren. Das ist ein ganz gewichtiges Argument.
Der Blutdruck von Robin Alexander ist Bereich in einem...
Nebenbei bemerkt, jetzt hat sie gerade auch vom Kommentieren gesprochen. Also da muss man wirklich schon aufpassen zwischen Kommentar und tatsächlich einem nachrichtlichen Artikel.
Im schwierigen, kritischen Bereich. Bitte, was steht auf dem Zettel?
Nein, also der Vorwurf der Selbstgleichschaltung oder wenn man den Nazi-Begriff rausgenommen hat, der freiwilligen Gleichstellung, heißt ja, ihr habt alle das Gleiche geschrieben. Da habe ich heute Mittag mal das getan, was Sie nicht gemacht haben.
Ja, jetzt wird's ehrlich gesagt peinlich, aber lassen wir ihn mal machen.
Für die Welt. Und guckt, was wir geschrieben haben. 12.3. Waffenstillstand, je eher, desto besser. Stefan Aust, unser Herausgeber. 13.4.
Bevor er seine ausgiebige Liste weiter vorliest, 12.3., 13.4. Was ist in dem Monat dazwischen passiert? Also er hat offensichtlich jetzt die Welt mal auf den Kopf gestellt. Lustiges Wortspiel. Also die Zeitung Welt mal auf den Kopf gestellt und hat mal nach kritischen Berichten im Sinne von Wälzer und Brecht gesucht. Und dementsprechend hat er also dann im März eingefunden und im April eingefunden. Einer von dem Herausgeber, Stefan Aust. Und dann noch Vordenker oder was er da gesagt hat, oder vielleicht kommt er auch gleich. Naja, also das ist schon ein relativ langer Zeitraum zwischen zwei kritischen Artikeln, wenn man sich wünscht und vorstellen möchte, dass es eine insgesamt ausgewogene Berichterstattung gegeben hat.
Zelensky sollte den Bogen nicht überspannen nach der Steinmeier-Ausladung. Jacques Schuster, unser Politikchef. 26.4. Die Ukraine zum demokratischen Musterstaat zu erklären, ist eine Illusion. Thomas Schmidt, unser Vordenker. 3.5. Nicht jeder Skeptiker ist ein Putin-Versteher. Gegenwaffenlieferung Elisa Hoven, Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof, Unterschrift bei diesem Emma-Brief.
Okay, also offensichtlich hat er dann doch nicht mehr genügend Kollegen gefunden, so dass er dann offensichtlich eine Gastautorin, also eine Richterin, rauskramen musste. Und thematisch, gut, dass jetzt diese Steinmeier-Geschichte, dass es strategisch jetzt nicht klug war für die Ukraine, das kann man nicht anders schreiben, selbst wenn man am liebsten selbst mit einer Kalaschnikow unverzüglich ins Auto springen, losfahren und Russen erschießen würde. Also dementsprechend ist diese Liste ziemlich dünn und wenig überzeugend.
Wo ist das denn eine Gleichschaltung? Das ist doch alles Quatsch.
Wir haben uns 1000 Artikel, 4 Ausnahmen gefunden und sind auch noch stolz drauf.
Also, jetzt haben wir den Herausgeber, den Politikchef und unseren besten Intellektuellen. Wen soll ich denn noch ins Feld führen?
Ich meine, dass der Artikel dabei war, dass dieselbe Demokratie war,
dasselbe Ding könnte Ihnen die Taz machen. Die Taz hat Andreas Zumach, ein Mann, der seit Jahren berichtet, erklären lassen, warum keine Waffen. Dasselbe könnte Frau Ammann machen, Kollege Medic, und das könnte, und also die Behauptung, diese Presse wäre gleichgeschaltet oder auf einen politisch korrekten Begriff, ist einfach falsch.
Ja. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Also das das ist gang und gäbe, das ist auch bei den öffentlich-rechtlichen Fernseh- oder Radioanstalten so, dass es natürlich immer mal Perlen gibt, die wirklich gut sind, beziehungsweise müssen gar nicht zwingend gut sein, aber die dann auf jeden Fall mal abweichen und tatsächlich dann mal ein anderes Spektrum beleuchten. Also natürlich gibt es die. Die muss es schon deswegen geben, damit Robin Alexander sich hinsetzen kann und da seine drei Kollegen irgendwie vorlesen und in den Himmel hoch loben kann. Aber das hat doch nichts mit ausgewogener und kontinuierlicher Berichterstattung zu tun. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man auch über einen längeren Zeitraum von einem halben Jahr, dass man die Thematik aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven wie möglich beleuchtet. Damit kann man doch nicht wirklich ernsthaft um die Ecke kommen und darauf pochen, es gebe Diversität und Meinungsvielfalt in deutschen Qualitätsmedien. Also Entschuldigung.
Sie das Ihren Lesern erzählen, erzählen Sie ihnen die Unwahrheit.
Quantitativ ist es nicht richtig.
Frau Ammann, glauben Sie ernsthaft, dass ausgeglichen in den deutschen Leitmedien die Position der Zweifler an den Waffenlieferungen genauso breit zu Wort gekommen ist wie diejenigen der Befürworter?
Man hätte sich gewünscht, dass Sie dieser Frage für die Recherche zu Ihrem Buch einfach mal nachgegangen wären, Herr Welt.
Ja, jetzt sind Sie ein Wälzer, das ist, aber egal. Ich hätte mir gewünscht, dass die Medien von sich aus das unbedingte Bedürfnis verspüren, genau dieser Frage nachzugehen. Und dass das nicht zwei Buchautoren machen müssen, die ein Buch über die Medien schreiben. Also naheliegend wäre gewesen, dass die Qualitätsmedien, die Medieneliten schon vor Jahrzehnten sich erstmalig und dann immer wieder und immer wieder und immer wieder die Frage gestellt hätten, machen wir das hier richtig? Machen wir das in der Vielfalt, die nötig ist? Machen wir das mit der Ausgewogenheit, die unbedingt notwendig ist? Oder tendieren wir zu sehr in eine Richtung, was letztlich unserem Informationsauftrag widerspricht? Warum stellen sich diese Fragen die Medien nicht selbst?
Weil Sie sind dieser Frage nur aus Herr Precht, Sie sind dieser Frage, entschuldigen Sie, nur sozusagen aus Ihrem Bauchgefühl nachgegangen, aus Ihrer Wahrnehmung als Leser. Sie sind vielleicht ein umtriebiger Leser, ich weiß nicht, wie viel Sie in Düsseldorf in welche Medien reingucken, aber Sie sind auf jeden Fall offensichtlich kein Rechercheur bei dem Thema. Es tut mir leid, Sie argumentieren aus dem Bauch raus. Und wenn Ihnen Kollege Alexander jetzt gerade vier wirklich sehr überzeugende Gegenbeispiele ad hoc bei einer kurzen Recherche am Mittag geliefert hat, dann frage ich mich,
ja, 4 zu 500.
Wie viel ist zu
ein
halten?
Eindrucksvoller ja, Beweis für ausgeglichene Berichterstattung.
500 ist ja offensichtlich eine erfundene Zahl.
Oder 2000 oder was auch immer.
So können Sie mit Zahlen umgehen.
Er hat auf jeden Fall welche gefunden.
Entschuldigung, es war sein eigenes Medium, bitte. Das können wir jetzt auch nicht unterschlagen.
Ja, und? Es war sein eigenes Medium. Okay. Was lernt uns das?
Ist jetzt nicht von Taz bis Welt bis Bild bis Spiegel.
Also man merkt, auf welcher Ebene sich diese Debatte jetzt gerade abspielt, wo wenn man, also das zeigt einfach, dass wenn man keine solide Faktengrundlage für die eigene Recherche hat, dann landet man halt im Unterholz jetzt, wo wir uns zerreißen über wie viel, welche Zahl ist jetzt die richtige.
Also das, sie ist wirklich, eigentlich ist sie wirklich unverschämt, wirklich. Also ich meine, man muss sich das wirklich mal bewusst machen, dass die Medienarbeit, insbesondere im Zeitalter von Internet und sozialen Medien, darauf kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen, dass die Recherchearbeit der Qualitätsmedien sich in Richtung Gefrierpunkt bewegt. Also es wird so schnell wie möglich irgendwas rausgehauen. Es werden Pressemitteilungen der Bundesregierung zitiert. Es wird voneinander abgeschrieben. Die Faktenlage stellt sich häufig später als falsch heraus. Dann wird vielleicht was korrigiert oder es wird sogar mal was vom Netz genommen, beziehungsweise es wird dann einfach ein neuer Artikel rausgehauen, der dann vielleicht ein paar Stunden stimmt oder so. Also fehlende Fakten zu unterstellen, diesen beiden Autoren gegenüber, das ist sehr ambitioniert, um es mal sportlich zu formulieren.
Sie uns die geliefert, hätten wir das auch angenommen. Und zum Punkt der Empfindlichkeit möchte ich...
Ja, nein. Oh nö, das glaube ich nicht.
Ich gerne noch sagen, ich glaube, ich habe ja schon gesagt, wie mich dieses Thema Selbstangleichung wundert, irritiert. Es gibt ja auch noch andere Aspekte, die Sie ansprechen in dem Buch. Dieses Thema, wie sehr sind wir getrieben von sozialen Medien? Und wie so viele dieser Debatten, die Sie dort erwähnen, haben Sie da einen Punkt? Aber ich habe den Eindruck, dass diese Debatte dann stecken bleibt und Sie überhaupt nicht weiterverfolgt haben oder sich die Mühe gemacht haben zu überlegen, Warum ist das so und wie arbeiten wir eigentlich? Also Sie haben ja sehr freimütig, Herr Precht, auch in Interviews gesagt, ich kenne den Journalismus gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die arbeiten und so. Das ist ja hier auch nicht der Punkt.
Hey, vor allem nicht immer Sätze erfinden.
Es wurde, ja. Sie haben, also dieses
vollkommen
ich habe diesen
gelogen,
Podcast mit
muss
Ihnen.
Muss man sagen, also das ist jetzt der Tatbestand einer Lüge, das habe ich in keinem einzigen Interview gesagt.
Ich habe
gesagt,
den Podcast mit Ihnen beim RND, vielleicht war es auch Herr Welzer, gehört und da wurde gefragt, ja, aber wir Journalisten, wir arbeiten doch gar nicht so. Und dann kam die Antwort, vielleicht kam die auch von Ihnen, ja, aber mir geht's ja nicht darum, ich bin ja selber kein Journalist, wir beobachten das ja alles von außen.
Was ist jetzt hier die Botschaft? Also, können jetzt nur Journalisten über Journalismus schreiben? Dann dürfte es eigentlich nur noch Medienbücher und womöglich sogar kritische Medienbücher geben, die von Journalisten geschrieben werden, weil ja nur die wissen, wie sie arbeiten. Aber es kommt ja nicht nur darauf an, wie sie arbeiten. Das sind sicherlich geheimnisvolle Tiefen, die es zu erforschen gilt. Aber im Wesentlichen kommt es ja auch darauf an, was kommt denn am Ende dabei raus? Und das kann man durchaus auch beurteilen, wenn man nicht journalistisch bei Welt, Spiegel und Co. arbeitet. Von daher ist die Argumentation nicht nur elitär und arrogant, sondern in sich auch wirklich nicht schlüssig.
Und da hätte ich mir einfach so sehr gewünscht, dass Sie mal im Rahmen der Recherche sich mit der Frage befassen, kann das sein, dass die Probleme, die Sie ansprechen, längst diskutiert werden in den Redaktionen?
Das ist
kann
es
das sein,
Punkt.
Dass das erkannt wird? Kann das
offenen,
sein, dass das,
die offenen Briefe.
Dass wir es versuchen, dass wir auch gerne zugegeben immer wieder auch daran scheitern? Aber dass das Thema nicht angekommen wäre, dass es ignoriert würde, dass es sozusagen auch noch aus einer persönlichen Meinung oder Affinität oder Aktivismus heraus bewusst so betrieben würde. Das ist halt dann das Reich der Unterstellung und das Reich der, Entschuldigung, Meinungsmache.
Gut, jetzt hat sie sich natürlich selbst in eine Falle gelockt, denn faktisch ist es natürlich so, dass sie jetzt eigentlich eingeräumt hat, dass da an den Vorwürfen und an den Thesen durchaus was dran ist. Wenn da nichts dran wäre, müsste sie sich ja auch nicht mit ihren Kollegen damit beschäftigen. Und sie sagt ja, das tut sie und es gelingt auch nicht immer. Aber sie haben ein Problembewusstsein und sie sind auf einem guten Weg. Ja, wie gesagt, das ist faktisch das Einräumen dessen, dass die Thesen zu einem Großteil eben nicht falsch sind.
Wir haben uns natürlich auch die Mühe gemacht, uns mal mit uns selbst an dem Punkt beschäftigt. Es gab diesen offenen Brief in Emma. 26 Erstunterzeichner. Wir haben 11 von denen angefragt. Das ist ziemlich viel. 5 waren da. Alle anderen haben abgesagt.
Ja.
Und wollten nicht.
Ja. Warum?
Ist das etwas, das wir dann uns vorwerfen müssen?
Ja, warum wohl? Precht hat es gerade gefragt.
Ich hatte mir wirklich vorgenommen, dass wir das hier zivilisiert und auf gutem Niveau durchziehen. Lass uns dabei bitte bleiben.
Also Lanz hat sich vorgenommen, dass es zivilisiert und auf gutem Niveau durchgezogen wird. Das ist wirklich schon ziemlich interessant. Aber vielleicht nochmal zu den Briefeschreibern zurück, zu den Unterzeichnern. 26, 11 haben sie, glaube ich, gefragt, 5 haben nur geantwortet oder so. Das sind natürlich wahrscheinlich zum großen Teil keine Medienprofis. Und viel wichtiger, sie wissen ja, was abgeht bei Lanz. Und da muss man schon ziemlich gestanden, masochistisch oder letztlich über den Dingen stehen, um sich auf so eine Runde einzulassen.
Und ich verstehe doch dieses Unbehagen, das viele Leute da draußen haben, angesichts der Tatsache, dass einfach schwere Waffen in unmittelbarer Nähe ausgeliefert werden. In welche Hände kommen die? Was passiert mit diesen Waffen? Fällt möglicherweise ein Schuss auf russischem Territorium? Wie gefährlich ist das? Was kann daraus erwachsen? Und das ist doch allen klar.
Das macht er ständig. Das finde ich wirklich mies. Das finde ich richtig unangenehm. Also ehrlich, das macht er ständig. Er greift letztlich die Argumente auf der Leute, die er in seinen Sendungen grillt, wie Giro, wie Sarah Wagenknecht und versuchsweise auch bei anderen Leuten wie Stegner oder Gabriel, bei denen ist es nicht ganz so gut geglückt, aber das Prinzip war immer das gleiche, der Versuch war immer der gleiche und tut jetzt so, als wenn es gewissermaßen sein Argument wäre und er doch überhaupt gar nicht weiß, wo denn das Problem ist. Natürlich wissen sie das alle und natürlich sind sie da unglaublich besorgt. Aber wenn das so ist, dann frage ich mich, warum trotzdem so weitergemacht wird, wie bisher weitergemacht wird. Das ergibt keinen Sinn.
Und deswegen hatte ich mir auch für diese Sendung beispielsweise, und Herr Alexander ist ein Zeuge davon, kann man sich ja gerne ansehen, vorgenommen, Herrn Merkel wirklich, weil wir vorher Absage nach Absage nach Absage bekommen haben, ihm den Raum zu geben, den das Thema braucht.
Okay, also ausnahmsweise und weil so viele anderen abgesagt haben aus dieser Gruppe, die Sie angeschrieben haben, hat Markus Lanz also entschieden und sein Komplize Robin Alexander ist Zeuge, dass er sich vorgenommen hat, dass das Thema tatsächlich den Raum bekommt, den es verdient. Manchmal frage ich mich, ob da wirklich überlegt wird, bevor man irgendwas sagt oder eher nicht.
Den hat er auch bekommen. Und ehrlich gesagt, diesen ganz schlichten Ruf, einfach hip hip hurra, Waffen in die Ukraine und dann wird alles besser, den habe ich ehrlich gesagt so in dieser Sendung überhaupt nie vernommen.
Das ist Propaganda ganz übelster Art. Ich meine, wie oft war Strack-Zimmermann zu Besuch oder diese ganzen Grünen, weiß ich nicht, Füchs und Beck und wie sie alle heißen, die nichts anderes, und natürlich Annalena Baerbock, die dann zugeschaltet war, die nichts anderes betreiben als sagen, los, Waffen, Waffen her, Waffen, es geht nur mit Waffen an, das ist es überhaupt nicht möglich. Vor kurzem hatte ja noch so einen Nawalny-Freund, einen russischen, Buchautoren dabei, also der war völlig durchgeknallt, der hat gesagt, es gibt sowieso überhaupt keine andere Möglichkeit, als irgendwie alles niederzumachen und zu zerbomben und zu zerschießen, dass das bei Lanz keinen Platz hätte, diese Art der Kriegshetzerei und Kriegstreiberei auf niedrigstem, unterirdischsten Niveau der Rüstungswirtschaft zum Gefallen zu behaupten, das hätte nicht stattgefunden, das ist dreiste Propaganda.
Sondern es wäre ja immer eher die Frage, was ist denn die Alternative?
Ja, und wenn jemand die Frage nach der Alternative versucht zu beantworten, dann wird er dermaßen niedergemacht, dass man daran schon erkennen kann, okay, Diplomatie ist nicht so die deutsche Medien-Talkshow-Sache, genauso wenig wie die Sache von Annalena Baerbock ist. Diplomatie wird sofort zerfetzt, in der Luft zerrissen, auf den Boden geworfen und so lange draufgetreten, bis nichts mehr davon übrig ist. Gerade und insbesondere bei Lanz. Bitteschön.
Die Option. Und da hätte ich in dem Zusammenhang auch die Frage an Sie, Herr Melzer. Ich habe bis heute von Ihnen kein, wir haben uns auch mal für ein anderes Interview, für Ihr eigenes Magazin darüber unterhalten. Da habe ich Ihnen dargelegt, dass ich selber auch meine Position an dem Punkt, und so ist es, glaube ich, vielen Kollegen ergangen, geräumt habe. Mhm, ich dachte immer, keine Waffen in Kriegsgebiete, je weniger Waffen auf der Welt, desto besser. An dem Punkt der Geschichte musste ich mich leider selber korrigieren. Das habe ich Ihnen auch sehr klar dargelegt.
Und das ist ja auch kein Problem. Ich finde es scheiße, aber es ist trotzdem kein Problem. Er kann das machen, das ist doch überhaupt keine Frage. Das Problem ist nur, sein Job als Moderator ist, diese Haltung und diese Überzeugung nicht in die Runde zu tragen. Das ist nicht sein Job. Das darf er nicht. Er muss seine eigene persönliche Überzeugung hier hinten anstellen, um eine Ausgewogenheit, wir sprechen über Ausgewogenheit in Medien, logischerweise auch über Ausgewogenheit in seiner Sendung, zu gewährleisten. Davon ist er weit entfernt. Und seine persönliche Meinung hat diesbezüglich korrekterweise, seriöserweise nicht die geringste Rolle zu spielen. Null. Nothing.
Und genau diese Differenziertheit und diese Nachdenklichkeit und übrigens auch konstatierend diesen Balanceakt, den das für jemanden wie Olaf Scholz, aber auch seine Verteidigungsminister und andere bedeutet, den besprechen wir doch Abend für Abend.
Ja, und das ist scheiße Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Die Antwort von Welzer habe ich jetzt übrigens auch deswegen rausgeschnitten, weil ich ja gesagt habe, es soll hier hauptsächlich um die drei Gäste gehen, also um Robin Alexander, Melanie Amann und Markus Lanz.
Mein Punkt.
Und auch nicht immer in Konstellationen einer gegen drei, wenn ich das noch sagen darf.
Also auch
alleine bei Sarah Wagenknecht war, glaube ich, bei uns viermal in diesem Jahr im Interview, mal alleine.
False balance, möchte ich sagen.
Wenn man sich auf das Argument einlässt, könnte man das sagen. Bei Frau Maischberger war sie alleine gegen diese ehemalige Grünen-Politikerin. Dann hatten wir hatten Michael Kretschmer, ne? Wir hatten Ralf Stegner, kein Unterzeichner des Briefs, aber saß eben auch so mit einer klaren
hier.
Position, mit einer skeptischen Position, was
Waffenlieferungen war hier,
angeht.
Ralf Stegner Gregor war mehrfach Gysi. Hier.
Also ja. Man hat wirklich, also dass diese Meinung nicht zu...
So, und auch hier läuft es wieder genau darauf hinaus. Lanz selbst hat vorgeschlagen, lasst uns doch über unsere Sendung sprechen. Jetzt geht es plötzlich um, was weiß ich nicht, wahrscheinlich Spiegel TV oder Maybrit Illner, Maischberger oder wie auch immer. Wo man aber immer dann, selbst wenn es 1:1 Debatten sind, bei Illner Maischberger, ich glaube, weiß ich nicht, eine von den beiden, Maischberger, glaube ich, da sind es dann häufig vis-à-vis-Diskussionen, wie Alice Weidel gegen Strack-Zimmermann oder so. Aber da ist es eben auch nicht ausgewogen, weil dann ja immer noch der weitere Gast hinzukommt, in diesem Fall Maischberger, die dann eben auch, gut, bei dem Beispiel mit Strack-Zimmermann und Weidel ging es sogar noch einigermaßen, aber tendenziell ist es tatsächlich so, dass die Moderatoren dann eben auch mit auf den Zug aufspringen, die unbequemen Gäste zu drangsalieren. Und Lanz ist dafür das beste Beispiel überhaupt. Und da sind es immer mindestens 3 oder sogar 4 Gäste, inklusive Lanz, die dann gegen den einzelnen Kretschmer, war auch so ein Fall, der hat sich extrem gut verkauft, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen wollen die Leute da auch ungern hingehen, das ist ja nun mal so.
Wortkampf, den Punkt habe ich ja vorhin versucht zu machen, das ist wirklich objektiv falsch. Und ich würde auch noch gerne grundsätzlicher fragen, woher wissen Sie eigentlich was, woher wissen wir alle, was die öffentliche Meinung ist? Also es gibt Umfragen, das stimmt, das ist das Einzige, worauf wir uns stützen können. Aber für uns als Journalisten ist es wahnsinnig schwer, in dieser fragmentierten Diskussionswelt, die wir haben. Wenn wir gucken, ich meine, innerhalb der Koalitionsfraktionen gibt es keine Einigkeit über diese Positionen. Und in der Öffentlichkeit, die Menschen wachen morgens auf, schauen in Social Media, suchen sich auch ihre Meinungen zurecht, hangeln sich durch, Meinungen ändern sich, du hast ein interessantes Gespräch mit jemandem, auf einmal hast du eine andere Meinung. Und in dem Kontext finde ich, unsere Redaktionen sind offener denn je, ansprechbarer denn je, bei allen Fehlern, die wir vielleicht noch machen und bei allen, aber wir sind, wenn man das vergleicht mit der Zeit, als vielleicht, Sie sind jetzt etwas älter als ich, aber sozusagen als Kinder der Westdeutschen Bundesrepublik sozialisiert wurden, da gab es ein paar Leitmedien und wenn man, was da nicht vorkam, das gab's auch nicht. Jetzt ist es so, es gibt die von Ihnen so viel gescholtenen Social Media ermöglichen ja überhaupt erst, dass Perspektiven und Meinungen zu Wort kommen, die wir Journalistinnen und Journalisten, weil wir eine gewisse Homogenität haben. Das ist natürlich so, wir sind auch immer tendenziell die Redaktion eher männlich geprägt. Wir sind auch nicht divers. Leute mit Migrationshintergrund gibt es sehr wenige. Und durch Social Media und durch diese...
Da muss man tatsächlich mal rangehen. Es gibt ja diesen, wie heißt der, Thomas Baron oder so? Ich weiß nicht, ob der Thomas heißt Baron, glaube ich, mit Nachnamen. Er ist ja einer der wenigen Journalisten, der sozusagen, man könnte sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär, also der es sozusagen aus einer sagen wir mal, niedrigeren Bildungsschicht geschafft hat, tatsächlich in den professionellen Journalismus einzusteigen. Der ist aber eine große Ausnahme und er hat in Interviews auch darüber gesprochen, dass es für ihn extrem schwierig ist, weil er im Grunde genommen nicht zur Herde gehört, so kann man es eigentlich sagen. Und das, was sie jetzt hier selbstkritisch anmerkt, das ist tatsächlich ein systembedingtes, grundsätzliches Problem, dass die Journalisten nämlich sich die Klinke in die Hand geben und immer aus der gleichen Schicht kommen, immer aus der gleichen schon Journalistenschicht oder sonst wie gehobenen Schicht und dementsprechend auch überhaupt keinen Bezug haben, zum Beispiel zur Arbeiterschaft oder zu Migranten meinetwegen auch. Was spricht denn eigentlich dagegen, aktiv dafür zu arbeiten, dass die Vielfalt, die Diversität in den Redaktionsstuben, dass die einfach viel, viel größer wird und dementsprechend viel mehr Themen auch viel praktischer beleuchtet werden kann. Sie tut das so ab wie ein Naturgesetz. Naja, dumm gelaufen sind bei uns halt irgendwie hauptsächlich Männer und irgendwie sowieso irgendwie, was weiß ich nicht, irgendwelche Migranten oder so haben wir halt leider nicht. Und ja, dann ist das halt so. Nein, dann ist das eben nicht so. Ein Journalismus, der den Anspruch hat, ausgewogen zu berichten, der hat auch den Anspruch, möglichst Leute zu sich zu holen, vielleicht auch selbst auszubilden oder woanders ausbilden zu lassen. Ist vielleicht sogar besser, sie woanders ausbilden zu lassen, damit sie nicht gleich irgendwie angemalt werden mit der Redaktionsfarbe, die gerade vorherrscht, sich solche Leute tatsächlich zu holen, um eben die Vielfalt zu erreichen, die man eigentlich erreichen will, also zumindest aber sollte.
Direkte Interaktion von uns mit Lesern, die uns Mails schreiben, die uns in Social Media Nachrichten schicken, haben wir auf einmal eine ganz andere Möglichkeit wahrzunehmen, wie die Leute reden. Das heißt schon diese Behauptung, wir interessieren uns nicht dafür, wir sind abgehoben, wir nehmen das nicht wahr und wir übersetzen es dann nicht.
Abgehoben ist ein gutes Stichwort, Frau Ammann.
Das finde ich schwierig.
Kommt Harald Welzer und sagt, abgehoben. Warum gibt es bei euch in den medialen Eliten einen ganz anderen Diskurs als beispielsweise in der U-Bahn?
Wir haben ja leider bisher eher erfahren, was alles nicht angeblich in Ihrem Buch steht, als was drin steht. Aber des einen U-Bahn ist des anderen Twitter.
Ja, das stimmt nun mal nicht. Twitter ist etwas anderes als die U-Bahn. Und der Migrant, der die Möglichkeit bekommt, eine journalistische Ausbildung zu machen, schreibt auch anders über Migrantenthemen wie der Redakteur, der aus gutem Hause kommt und als größte Herausforderung vielleicht Klavierunterricht hatte. Es ist nun mal so. Und Twitter und die U-Bahn ist einfach ein Unterschied. Digital, analog ist nun mal ein Unterschied. Abgesehen davon ist es natürlich so, gut, man kann nicht den ganzen Tag U-Bahn fahren und ständig mit den Leuten sprechen. Die sind dann wahrscheinlich irgendwann auch genervt. Aber um einfach mal den Unterschied deutlich zu machen, auf Twitter wird natürlich gefiltert. Ich meine, wir kennen doch den Begriff der Filterblase. Das blendet sie komplett aus. Natürlich wird gefiltert, es wird manipuliert, es wird hervorgehoben, es wird Shadowbanning betrieben. Diese ganzen Geschichten. Das heißt, Twitter bildet in erster Linie Twitter ab. Aber nicht mal die Twitter-Nutzer, sondern nur die Twitter-Nutzer, die halt das Glück oder Pech, je nachdem, ob positiv oder negativ, das Glück oder Pech haben, dann entsprechend in den Fokus zu geraten oder mit Hashtags irgendwie gepusht zu werden oder wie auch immer. Jedenfalls, es ist keine Abbildung irgendeiner Wirklichkeit. Es ist die Welt des Algorithmus.
Sie fahren durch die U-Bahn und sagen, da höre ich die und die Meinung. Die kommt überhaupt nicht vor.
Ach, Mensch, ich bin empirischer Sozialforscher. Ja, also Sie reduzieren sind da, das Sie ist, das doch nicht darf auf ich das diesen jetzt mal, einen Satz?
Würden Sie mir erlauben, das zu Ende zu sagen kurz? Also es ist so, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie früher in den 80ern die Journalisten ausgeschwärmt sind und dann wiederkamen und einen szenischen Einstieg für ihren Artikel geschrieben haben. Der Taxifahrer hat mir das und das gesagt.
Ja, vielleicht solltet ihr das mal wieder machen. Es spricht nichts dagegen, mit Taxifahrern zu sprechen. Aber das scheint schon, also das hat schon wirklich Geschmäckle, ne? Taxifahrer. Spreche ich mit Taxifahrer oder was?
Und mit den Taxifahrern der Stadt spricht dann so und so. Das ist die Art, und Entschuldigung, Twitter ist für uns das Rohmaterial. Also die Zeiten, in denen 1:1, was auf Twitter stattfindet, den Weg auf die Seiten findet, das ist nicht mehr so, sondern es ist schon so, dass der einzige Weg, dass sowas passiert ist, wenn das ein Spitzenpolitiker ist, der beispielsweise einen anderen Spitzenpolitiker angreift. Aber also, wenn beispielsweise ein Konstantin von Notz, ein prominenter Grünen-Politiker, den Bundeskanzler in den Senkel stellt auf Twitter, dann ist das für mich eine politische Nachricht.
Ja, das kann sie mir nicht erzählen. Ich habe ja eben schon über Algorithmen gesprochen und dazu gehören natürlich auch Hashtags. Und ich würde wichtige Körperteile verwetten, dass natürlich in den Redaktionsstuben ständig Leute sitzen, die nach Hashtags gucken und die dementsprechend dann eben auch Tweets beziehungsweise Artikel verfassen und die auf Twitter teilen. Also man ist nicht nah am Menschen, man ist nah am Algorithmus, man ist nah am Hashtag und man ist dementsprechend weit entfernt davon, eigene Entscheidungen zu treffen. Das kann man vergessen auf Twitter.
Aber ansonsten ist das ein Instrument. Es ist ein Rechercheinstrument, aber eines von vielen.
Also ich sage jetzt mal als Journalist, wenn ich Recherche betreibe, dann mache ich das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen auf Twitter. Und dann mache ich das vielleicht in Fällen, wo ich zum Beispiel bestimmte Tweets zitieren möchte, die von irgendjemandem rausgehauen wurden. Das kann man natürlich im weitesten Sinne als Recherche betrachten, aber im Grunde genommen ist es nicht wirklich Recherche.
Nehmen Sie beispielsweise die Vorgänge im Iran, also die Proteste dieser unglaublich mutigen Menschen da unten. Viel davon würden wir überhaupt nicht mitbekommen, wenn es nicht dieses Medium gäbe. Das heißt,
ja. Das ist ein sehr schönes, tragisches Beispiel, denn das, was wir auf Twitter über die Proteste im Iran erfahren, das kratzt eben auch nur an der Oberfläche und ist auch Algorithmen gesteuert und ist natürlich auch thematisch gesteuert. Zu einer vernünftigen Recherche und zu einer vernünftigen Arbeit, um zum Beispiel jetzt Texte über den Iran zu schreiben oder über andere Länder, gehört natürlich, dass man sich ein so umfassendes Bild wie möglich macht und dass man möglichst viele unterschiedliche Perspektiven bündelt und sich daraus dann versucht, ein mehr oder weniger objektives Bild zu machen. Das ist auf Twitter faktisch nicht möglich. Das geht einfach nicht, weil Informationen, die verfügbar sind und die interessant sind und die wichtig sind, um zum Beispiel die Iran-Problematik einzuordnen, sind auf Twitter nicht zu finden, nicht ansatzweise zu finden. Wie gesagt, es geht um Algorithmen, es geht um Trends, es geht um Hashtags, es geht nicht um das, was im Iran passiert, nicht auf Twitter. Nein.
das ist für mich auch so ein bisschen, Entschuldigung, 80er-Jahre-Haltung zu sagen, das ist jetzt des Teufels Twitter ab, schalten Sie Twitter ab, machen wir ein öffentlich-rechtliches.
So, jetzt muss ich dann doch mal einen kleinen Moment einen von den beiden Autoren zu Wort kommen lassen, und zwar in dem Fall Richard David Precht.
Keinen Sinn, mit Ihnen zu reden.
Machen wir ein öffentlich-rechtliches Twitter und machen wir einen öffentlich-rechtlichen europäischen Rundfunk und dann wird alles gut. Das ist eine Haltung, finde ich, man muss sich doch mit den Medien auseinandersetzen, die da sind. Die sind da, die gehen nicht weg. Da gehen Leute, die 20 Jahre alt sind, die ziehen daraus ihre wichtigsten Nachrichten.
Am Anfang habe ich geglaubt, es ist Absicht. Inzwischen habe ich den Verdacht, Sie haben gar nicht verstanden, worüber wir reden. Worüber wir reden ist,
das kann sein, dass das bestimmte so kompliziert
Elemente,
ist
wie zum
kann
Beispiel sein. Die Personalisierung von Debatten, bei Twitter haut man eine Meinung über eine Person raus, dass die mittlerweile Einzug genommen haben, auch in die sogenannten Qualitätsmedien, was dazu führt, dass bestimmte Debatten auf diese Art und Weise nicht mehr geführt werden können, sondern nur noch im totalen Angriffsduktus auf Personen stattfinden.
Du hast gesagt, da findet eine extreme Personalisierung statt, bis hin zur Diffamierung. Das heißt, was dem Mainstream nicht passt, wird zum Abschuss freigegeben.
Ja, bei Twitter ist es natürlich tatsächlich so.
Ich kann jetzt gerne nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass Twitter für uns ein Element von vielen ist und dass aus meiner Sicht die Zeiten vorbei sind, in denen, also das kann ich für mein Medium zu 100% sagen, Beatrix von Storch provoziert mit Tweet XY, diese Zeiten sind vorbei.
Aber Harald Welzer hat eine interessante Frage aufgeworfen an Robin Alexander. Warum twittern Sie?
Also wir haben uns bei der Welt immer bei jedem neuen Aufkommen von Social Media, zuerst gab es Facebook verbreitet, dann Twitter, dann Insta und jetzt TikTok, ist immer die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Und Herr Precht hat natürlich recht.
Genau, ganz kurz, bevor er das jetzt weiter ausführt. Das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, an dem die Diskussion ganz interessant und durchaus auch konstruktiv ist, inklusive Robin Alexander. Man muss natürlich dazu sagen, dass es hier tatsächlich um technische Fragen geht. Also im Sinne von, benutzen wir die Technik von Twitter oder von Facebook oder Instagram oder TikTok oder was auch immer. Und da kann man natürlich sehr viel distanzierter drüber sprechen, als wenn es jetzt darum geht, ob das eigentlich Medium tendenziös berichtet oder so. Aber das soll das nicht schmälern. Also das war tatsächlich in der Sendung ein Punkt, der durchaus etwas Konstruktives hatte.
Medium Twitter, eine Tendenz innewohnt, Debatten härter zu machen, als man sie führen sollte.
Personalisieren auch, ist richtig.
Wobei, ist nicht böse gemeint, aber Ihr Buch ist auch ganz schön personalisiert, aber egal. Also das, ich gebe Ihnen da recht, dass Twitter diese Versuchung hat. Allerdings ist es ja ein Medium, wo jeder senden kann. Also das ist ja nicht, Twitter ist ja nicht nur Welt, Spiegel, FAZ, sondern Twitter ist ja jeder, der möchte.
Gut, da ist es für mich schon wieder deutlich zu kurz gedacht, denn ich habe eben kurz das Wort Shadowbanning erwähnt. Natürlich sind große Medien wie die Welt auf Twitter sehr viel präsenter, als ich das zum Beispiel bin oder wir das zum Beispiel sind mit den Neulandrebellen. Das ist im Prinzip auch in Ordnung, aber man soll doch bitte nicht so tun, als ob quasi jeder die gleiche Möglichkeit der Mitteilung auf Twitter hätte. Das ist natürlich Unsinn.
Und ich habe mich damals entschieden, ich mache das, weil die öffentliche Diskussion politisch auch in diesen Raum gegangen ist. Also ich erreiche bestimmte Leute nur noch, weil die das lesen. Und deshalb mache ich ja immer, ich mache diesen Tweet und dann hänge ich meinen Artikel dran. Und wer möchte, kann da raufklicken. Ich gebe Ihnen aber recht, dass das ein Problem ist, weil die nächste Welle war Insta. Da ist mir zum Beispiel nichts eingefallen, weil ich nicht wusste, wie ich meine Artikel tanzen soll. Und jetzt ist die nächste Klippe TikTok, was die Leute von 20 bis 30 machen. Und bei TikTok ist der große Mist, dass das ein chinesisches Unternehmen ist. Das heißt, die saugen die Daten ab. Und wir in der Welt haben lange gesagt, wir schicken doch nicht der chinesischen KP unsere Daten. Machen wir nicht.
Wir schicken sie stattdessen in die USA. Aber gut, das nur.
Merken, dass wir an bestimmte Leute, die wir aber mit Informationen erreichen wollen als Journalisten, nicht rankommen und denken da gerade nochmal neu drüber nach. Ich gebe Ihnen aber den Punkt, dass man über Twitter demokratietheoretisch sehr gut nachdenken kann.
Ja, jetzt könnte man natürlich mal ganz überspitzt, zynisch auch in den Raum stellen, sind die 20- bis 30-Jährigen tatsächlich die, die der Journalismus erreichen will, oder sind es letztlich die, die er beeinflussen will? Und dass Journalismus mittlerweile zu einer Branche geworden ist, die mehr beeinflusst als informiert, ich glaube, darüber muss man nicht mehr wirklich diskutieren. Und dementsprechend könnte man sogar so weit gehen und sagen, ja, je weniger 20- bis 30-Jährige auf TikTok oder wo auch immer von der Welt und Co. erreicht werden, desto besser ist es wahrscheinlich für ihren Seelenfrieden und möglicherweise auch für ihre Intelligenz, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie sie sich in ihre Informationen beschaffen. Aber das ist natürlich eine ganz subjektive Geschichte, die ich jetzt nur mal eingestreut habe. Also das ganz unjournalistisch.
Ausdrücklich. Ich habe gerade wieder eine aktuelle Umfrage gelesen, wie sehr das Vertrauen in Medien schwindet.
Das war der Punkt, auf den ich jetzt eingehen wollte.
Ja, stattdessen geht jetzt Melanie Amann drauf ein, denn ich habe ja gesagt und versprochen, dass Wälzer und Precht hier eher weniger zu Wort kommen sollen. Ich kann übrigens die Sendung tatsächlich empfehlen, sich die mal komplett und dann natürlich auch ohne meine Kommentierung Ein- und Ausblendung anzugucken. Es ist wirklich sehr interessant, aber gut, lassen wir die Melanie Amann jetzt mal sagen, was sie zu dem Verlust des Vertrauens in die Medien so denkt.
Beim Vertrauen habe ich die interessante Erfahrung gemacht. Wir hatten ja den absoluten Super-GAU bei uns in der Redaktion mit Klaas Relotius, der Artikel erfunden hat, dem es gelungen ist. Und das hat unser System hat komplett versagt, dass diese Artikel erschienen sind und wir es eigentlich nur eher durch Zufall rausgefunden haben.
Das ist übrigens das gleiche Prinzip wie bei den kritischen Artikeln. Ne? Also es werden dann irgendwie 4, 5 kritische Artikel zu Waffenlieferungen in die Ukraine rausgesucht und damit wird dann die Pluralität und die Meinungsvielfalt versucht zu untermauern. Und auf der anderen Seite ist es jetzt aber so, dass ein Einzelfall, Klaas Relotius, dafür herhalten muss, zu sagen, wir haben versagt, aber natürlich ist es ein Einzelfall. Also das kann bei uns nicht passieren, auf keinen Fall.
Und, trotzdem haben wir interessanterweise und glücklicherweise für uns Leser in einem 6-stelligen Bereich Abonnenten dazu gewonnen seither. Also, und wir haben auch in der Ukraine-Krise und in der Corona-Krise massiv an Lesern dazu gewonnen.
Ja, ich glaube, schlecht vorbereitet. Ich glaube, Precht sagt dazu gleich nochmal was. Aber für den Fall, dass das nicht tut, 600.000 oder 6-stelliger Bereich an Abonnenten hinzugewonnen, kann man natürlich einfach als Glücksfall betrachten oder sogar als Beleg für die eigene journalistische Arbeit. Aber die Motivation der Leser, diese Abonnements abzuschließen beziehungsweise Likes zu drücken oder was auch immer, die kann aus ganz unterschiedlichen Gründen erwecken und die kann erwachen. Und die kann zum Beispiel auch dadurch erweckt werden, dass Ängste geschürt werden. Also ich kann mir gut vorstellen, das kann ich jetzt nicht belegen, also es müsste, vielleicht hat jemand Lust, das mal zu überprüfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch in der Corona-Episode Zeitungen wie die Welt, Spiegel, Süddeutsche und so weiter und so fort, massenhaft Zuwächse hatten. Und zwar einfach, weil die Leute verängstigt waren und darauf gehofft haben, dass ihnen vielleicht die Medien da wieder raushelfen können. Was natürlich ein ziemlich naiver Gedanke ist, denn der Job der Medien und die Praxis der Medien war ja nicht, die Leute aus ihrer Angst zu holen, sondern die Leute weiter in ihre Angst zu drücken und zu pressen. Also das jetzt einfach frohlockend hinzunehmen, ist meiner Meinung nach ein bisschen kurz gedacht.
Obwohl es diese Zahlen gibt, diese Umfragen, die das schwindende Vertrauen darlegen. Also das ist, ich stelle die überhaupt nicht in Frage. Die machen mir Sorgen, mit denen beschäftigen wir uns. Aber ich finde interessant und möchte das einfach mal daneben stellen, dass ich nach meiner Erfahrung in diesen furchtbaren Krisen, in denen wir alle durchstolpern, und bei Corona waren wir Journalisten ja auch als normale Menschen ja mit betroffen. Wir waren ja dann auch im Homeoffice, hatten auch Kinder, die nicht in die Kita gehen konnten und wer weiß. Und trotzdem in dieser Situation haben die Leute uns massenhaft abonniert. Und ich sehe das als ermutigendes Zeichen, dass es diese Entwicklung auch gibt. Und dass deswegen ich nicht sozusagen uns in der Hinsicht jetzt so apokalyptisch, ich weiß, das Wort wird Ihnen jetzt wieder zu hart sein, aber so besorgt vielleicht darstellen wie in dem Buch, weil es gibt diesen ermutigenden Faktor.
Es ist wirklich sehr kurz gedacht, aber es ist wirklich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich sag mal, oberflächlich betrachtet finde ich es im Prinzip nachvollziehbar. Ne? Also da kommen irgendwie 100.000 oder 200.000 neue Leser oder Abonnenten dazu und man denkt sich, super, super, so schlecht kann unser Job ja nicht sein, wenn so viele neue Leute dazukommen. Aber tatsächlich zu ergründen und zu erforschen, warum die denn kommen, ob sie es sozusagen freiwillig machen oder ob sie durch Emotionen gesteuert sind, die vorher bei ihnen erzeugt worden sind, das ist schon eine interessante Frage, die zu stellen wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, theoretisch.
Auch der ist durch Zahlen einfach belegt.
Ich würde gerne noch mal auch Herrn Precht fragen, weil diese Frage mit dem Twitter, das treibt einen schon um. Also was uns schützt als Journalisten ist Handwerk. Ja, also selbst in dem von Ihnen rausgelesenen Stück stand ja immer zweite Quelle. Also das Wichtige ist, dass alles stimmt. Jede Nachricht stimmt, egal ob sie online ist, Print oder getwittert wird. Das ist das Zentrale. Mhm. Ja, das muss sozusagen sicher sein.
Ja, aber das ist es ja nicht.
Darüber hinaus, also wenn man sein Handwerk in Ordnung hat, wenn man nicht Aktivismus macht, wenn man wenn die Sachen stimmen, wenn die Quellen stimmen, selbst dann gibt es natürlich die Frage, was löst man aus? Ja? Und wenn man mit klugen Politikern darüber redet, dann sagen die, es muss ein Arkanum der Exekutive geben. Das meint, wir müssen uns unter uns besprechen können, bevor es an die Öffentlichkeit kommt. Das teile ich. Aber ist es meine Rolle als Journalist, das Arkanum der Exekutive zu schützen, oder falle ich dann aus meiner Rolle? Weil ich habe ja in unserem Mediengefüge eine andere Rolle. Ich bin ja nicht Exekutive, ich bin ja der Beobachter. Also muss ich mir den Kopf machen, schütze ich das Arkanum? Mhm. Oder muss ich sagen, das müssen die schon selber machen? Also, und das ist gar keine triviale Frage, weil zum Beispiel als die Ministerpräsidentenkonferenz tagte zu Corona, die ja wesentlich offener war, habe ich auch zurückgenommener agiert, weil ich einfach dachte, oh Gott, jetzt da werden noch ganz andere Dinge diskutiert als die Innereien der Union. Aber ich bin da mit meiner Überlegung noch nicht am Ende, weil in der Rollenverteilung können wir uns ja eigentlich nicht den Kopf machen, ob die ihre Sitzungen abschirmen.
Aber
ja,
insgesamt gehen die Printauflagen in Deutschland seit langer Zeit stark zurück. Und um die Zahl zu nennen, also entsprechend in Umfrage, Allensbach ist 42% der Menschen in Deutschland vertrauen den Printmedien noch. Und das ist natürlich ein erschreckender Wert für eine liberale Demokratie. Diktaturen kann das egal sein. Ja, aber liberale, beratschlagende Demokratien, die auf eine funktionierende Öffentlichkeit und auf Vertrauen in die Medien angewiesen sind, für die ist das ein ziemlich erschreckender Wert. Das war der Ausgangspunkt, warum wir uns Sorgen darüber gemacht haben. Was von dem, was man bisher gemacht hat, sollte man unter diesen Erwägungen in Zukunft nicht mehr tun? Das ist, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, in einer Krisenzeit muss jedes gesellschaftliche System sich fragen, was kann man zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen? Was kann man beitragen, damit der Laden bei uns nicht irgendwann in die Luft fliegt, wie in USA oder wie in Italien oder wie in Frankreich und so weiter? Und da ist es natürlich wichtig, dass die Leitmedien, die wir ja verteidigen, wo wir sagen, dieses Land wäre nicht besser, wenn wir keine Leitmedien hätten, dass die Leitmedien diese Arbeit der Selbstreflexion machen. Und das ist der Grund, warum wir hier sitzen und mit Ihnen darüber reden.
Aber es ist so schade.
Ja, es ist so schade, was Melanie Amann jetzt sagt. Aber nichtsdestotrotz hat er da natürlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Der betrifft allerdings die Medien und die Politik gleichermaßen. Was kann man für den Zusammenhalt tun? Und spätestens, also wirklich spätestens, faktisch schon davor, aber spätestens seit der politischen Entscheidung seit den politischen Entscheidungen in der Corona-Episode und der Berichterstattung in der Corona-Krise, kann man nur zum Schluss kommen, dass Politik und Medien nichts, aber auch gar nichts zum Zusammenhalt der Gesellschaft beigetragen haben. Im Gegenteil. Sie haben ausgegrenzt, sie haben gespalten, sie haben diffamiert, sie haben Feindbilder aufgebaut, sie haben verurteilt, sie haben vorverurteilt, sie haben Menschen in eine Ecke gestellt, in die sie nicht gehörten. Sie haben sich nicht später für Fehler entschuldigt. Sie haben keine Klar- oder Richtigstellungen gemacht. Sie haben also für den Zusammenhalt der Gesellschaft nichts, aber auch gar nichts getan. Nichts.
Der Herr Precht, wenn ich das nochmal sagen darf, diese Reflexion findet statt. Sie findet statt. Sie hätten sie durch Gespräche, mehr Recherche, vielleicht auch mehr Lektüre von Medien, sozusagen Berichterstattung über Medien, auch finden können. Sie schreiben in Ihrem Buch, seit den 1990er Jahren gibt es journalistische Ausbildung in Deutschland. Die Journalistenschule, auf der ich war.
Wir zitieren einen Wissenschaftler, der sagt, dass in der Fläche erst seit den 1990er Jahren. Ich glaube, die Zahl war sogar seit den 70er Jahren, das gemacht wird.
Nein, in den 90er Jahren, ich bin mir ganz sicher, und das war auch kein Zitat, sondern das haben Sie so dargestellt.
Das ist ein Zitat.
Die Journalistenschule, auf der ich war, wurde 1909.
So, das ist jetzt wieder Melanie Amann, die eine Geschichte erzählt, die völlig uninteressant ist. Sie fängt jetzt, glaube ich, an, darüber zu sprechen, dass ihre Journalistenschule schon seit 1949 bestand, und jetzt wird darüber gestritten, ob jetzt flächendeckend seit den 70ern oder 90ern eine großflächige journalistische Ausbildung stattgefunden hat. Das ist wahrlich nicht der Punkt. Darum geht es nicht.
1949 gegründet. Die Sender, die Verlage in diesem Land haben alle Programme aufgelegt, um Journalisten auszubilden. Die sind, man kann darüber streiten, ob die gut sind oder nicht. Und dann lese ich in ihrem Schlusskapitel, es wäre vielleicht gut, wenn Journalisten mal auch mehr Workshops besuchen würden und sich mehr über diese Dinge Gedanken machen würden. Was? Man kann doch, da wird das Thema angesprochen, vielleicht ist es eine gute Idee, wie dieser oder jene Autor vorgeschlagen hat, dass man mal diese Workshops mehr für Journalisten, damit die auch mehr, wie Sie gerade sehr hier gesagt haben, live, ihre Rolle reflektieren. Ich könnte als Journalistin wahrscheinlich jedes zweite Wochenende zu einem Workshop gehen in diesem Land.
Also es ist ja nicht so, dass die nicht stattfinden. Wir machen mal ein Lektüre-Seminar und gehen mal durch, was in diesem Buch drinsteht.
Es ist nicht so, dass diese Seminare, Herr Precht, nicht längst stattfinden. Das journalistische Ausbildung und das Herausbilden von Standards, was journalistischer Ethos ist, nicht stattfindet. Es gibt sicher ein öffentliches Gefühl, dass wir das nicht erfüllen immer. Das will ich gar nicht bestreiten.
Ja, und das öffentliche Gefühl sollte nicht unterschätzt werden, weil das öffentliche Gefühl nämlich auch die Öffentlichkeit widerspiegelt. Und dementsprechend sollte man das öffentliche Gefühl schon ernst nehmen, statt darüber zu sprechen, dass alles in bester Ordnung ist und man hier und da noch an Kleinigkeiten feilen muss.
Arbeiten auch daran. Nur was mich halt an diesem Buch entsetzt hat, ist, dass es dargestellt wird, als wäre das noch nicht so und als bräuchte es Sie beide, mit Verlaub, um uns da dessen
das,
bewusst
ärgert,
zu machen.
Oder? Geben Sie es mal zu. Ja, das ist das, was Sie ärgert. Dass jemand von außen wie so ein Consultant in eine Firma kommt und sagt,
und
na, der und der Prozess,
und völlig kenntnisfrei sich
völlig
dazu Also dann sind Sie jetzt doch Kenner, dann halten wir das fest.
Also, dass jemand von außen kommt, das Gesamtsystem beobachtet, Tendenzen feststellt, fühlen sich sofort persönlich angegriffen.
Also ich glaube, besonders angegriffen fühlten Sie sich heute? Ich war eigentlich einigermaßen entspannt für meine Verhältnisse.
Wahnsinnig.
Darf ich noch mal sagen, was mich gestört hat, bevor Robin Alexander das Schlusswort spricht?
Oh nein.
Ich hab lange nachgedacht über einen interessanten Punkt. Sie aber müssen gar nicht groß drauf eingehen. Nur die Frage sozusagen, Sie beschreiben den Mechanismus auch in Sendungen wie dieser, dass wir quasi genüsslich Leuten vorhalten würden, was Sie vor 6 Monaten oder 9 Monaten mal gesagt haben. Und dass uns das sozusagen ein kleines sadistisches Vergnügen ist, ja, mit dem wir dann die Leute dann nach Hause schicken am Ende.
Ja, ich würde schon sagen, ja. Aber darum geht's ja nicht. Lanz will jetzt auf was ganz anderes hinaus und das macht ja schon ziemlich geschickt, denn ursprünglich ging es ja auch darum, wie jemand in der Sendung auseinandergenommen wird, beziehungsweise gegrillt oder vor ein Tribunal gestellt wird. Lanz macht jetzt so einen kleinen oder auch einen etwas größeren Schlenker und den hören wir uns zum Abschluss jetzt nochmal an.
Das ist aber nicht der Punkt. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich finde, es ist eben keine Banalität. Sie beschreiben den Kollegen der FAZ, der die Verteidigungsministerin, glaube ich, dazu nötigen will, dazu zu sagen, die Ukraine muss dort siegen. Mhm. Und tatsächlich ist auch das wieder Umgang mit Sprache. Das ist alles keine Banalität. Wir haben hier häufig, hier sitzen Profis. Die legen jedes Wort auf die Goldwaage. Die wissen ganz genau, was sie sagen. Und es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Oder die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Wobei unterstützen wir die? Russland darf nicht gewinnen, Russland darf nicht siegen. Das ist ein Unterschied. Das hat andere Konsequenzen. Und man muss das hinterfragen. Und man muss Leute mit ihrer Widersprüchlichkeit konfrontieren.
Absolut korrekt. Absolut richtig, was er da sagt. Nur, dass es eben nicht passiert. Dazu komme ich dann gleich nochmal.
Sonst kommen sie davon. Ich habe ein schönes Beispiel am Sonntagabend gesehen. Da wird Christian Lindner, da wurde es ganz persönlich. Das ist etwas auch, was sie bemängeln und sagen, da wird immer so personalisiert. Und dann geht es um diesen Konflikt zwischen Christian Lindner, dem Finanzminister, und Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister. Und er wird damit konfrontiert von Anne Will, und greift dann einmal in die rhetorische Trickkiste und sagt, jetzt machen Sie es mal hier nicht so einfach, das ist ja eine zu ernste Sache, als dass Sie das hier so reduzieren auf so einen billigen Streit, sinngemäß, zwischen mir und dem Bundeswirtschaftsminister. Und weg war das Ding. Aber das ist genau der Punkt. Und diesen Streit, den hat er schon ganz, ganz lange auf dem Zettel. Der offenbart in Wahrheit einen tiefen Konflikt. Und als es um die Gasumlage ging, hat genau dieser Christian Lindner auf die Frage, wird darauf Mehrwertsteuer fällig, den sehr interessanten Satz gesagt, also so wie das Ding konstruiert ist, wird es wohl darauf hinauslaufen. Und selbst dieser Halbsatz hat damals schon gezeigt, okay, da gibt es einen tiefen Dissens zwischen Finanzminister und Bundeswirtschaftsminister. Und deswegen ist es eben keine Banalität, ob da zwei Leute gut zusammenarbeiten und wie die übereinander sprechen. Ich wollte noch mal eine Sache sagen.
Bevor er das tut, das ist natürlich alles richtig, was er sagt. Das Problem ist nur, er hat ja hier Anne Will zitiert, beziehungsweise sich auf Anne Will bezogen, die, so interpretiere ich ihn jetzt, dann eben nicht so streng und so gewissenhaft nachgefragt hat, um Lindner mit seinen rhetorischen Tricks nicht durchzulassen. Nicht durchzulassen. Nun ist es aber so, dass er das genauso macht. Also die Gäste, die von vornherein zum Abschuss freigegeben werden, die werden sozusagen durch den Wolf genudelt, bis der Arzt kommt. Und Gäste, die allerdings, nehmen wir ruhig mal einen Strack Zimmermann. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Eine Strack-Zimmermann hätte man so gnadenlos, um bei dem Wortspiel zu bleiben, durch den Wolf jagen können, zum Beispiel als Rüstungslobbyistin, als klare Interessenvertreterin der Rüstungslobby, dass die überhaupt gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Das habe ich bei Lanz, obwohl die gute Marie Agnes Marie Dingenskirchen Strack-Zimmermann, glaube ich, doch schon einige Male bei Lanz gesessen hat. Das habe ich niemals erlebt. Aber das ist das, worauf er hier gerade ein Loblied, ein Hohelied gesungen hat, das er selbst aber letztlich nicht komponiert, geschweige denn mitsingt.
Dieses Buch lesenswert, finde es interessant. Und ich habe tatsächlich über viele Dinge lange nachgedacht und bin zu völlig anderer Auffassung gelangt. Aber das heißt ja nichts. Es ist gut, mal darüber nachzudenken und sich zu fragen, ob wir möglicherweise teilweise sozusagen Politik inszenieren oder ob es die richtige Art und Weise ist, wie wir unser Geschäft betreiben. Und ich finde, das ab und zu mal kritisch zu hinterfragen, das ist gut. Das tun wir auch alle.
Das tun wir auch alle. Nun, denn möge sich der Zuschauer selbst ein Bild machen bzw. Selbst darüber nachdenken, ob wirklich die Journalisten, die Lanz hier meint, sich selbst natürlich eingeschlossen, genau das tun, sich selbstkritisch hinterfragen und dementsprechend ein Bild zu machen bzw. dann eben auch Dinge zu ändern, wenn man zum Schluss kommt, dass es vielleicht nicht so optimal läuft. Ja, das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag und ja, auf Wiederhören.